90 Minuten FM.
Herzlich willkommen zum 90 Minuten FM Podcast. Mein Gast heute ist der ehemalige Admira und SKN St. Pölten Trainer Oliver Liederer. Hallo.
Hallo.
Schön, dass Sie bei uns sind, hier in der ersten Ausgabe des 90 Minuten FM Podcasts. Wir haben uns einfach gedacht, wir laden jemanden ein, der viel über den österreichischen Fußball weiß und mit uns die letzten paar Monate etwas Revue passieren lässt.
Freut mich, danke.
Ja, vielleicht fangen wir gleich einmal so an. Was waren denn allgemein die Highlights der letzten paar Monate in Fußball Österreich?
Highlights sind natürlich die Auftritte in der Europa League, speziell von Red Bull Salzburg. Aber auch Rapid hat dann gegen Ende hin eine tolle Leistung gebracht, haben den österreichischen Fußball wirklich vertreten. Und so gesehen würde ich das Auftreten der beiden Mannschaften, aber im Großen und Ganzen, speziell von Red Bull Salzburg aus das Highlight des österreichischen Fußballs betrachten.
Würde ich persönlich jetzt ähnlich sehen. Was war vielleicht die größte Enttäuschung im Jahr 2018?
Oh, Enttäuschung. Ja, es gibt immer wieder so Totalfahrten, da kann man auch wieder natürlich die Großen nennen, wie sie Rapid Austria, Sturm Graz schwer tun, dass sie das obere Playoff erreichen. Das ist schon mehr oder weniger wahrscheinlich für die Clubs an sich die größte Enttäuschung, dass man da so lange rackern muss, dass da einige Mannschaften mit deutlich weniger Budget doch ihnen das Leben schwer machen. Und ja, das ist sicherlich so aus österreichischer Sicht in der Bundesliga so die größte Enttäuschung.
Okay, darüber werden wir uns, glaube ich, etwas später noch im Detail unterhalten. Ich würde gerne so mit der zweiten Liga anfangen. Die läuft jetzt bei Laola und im ORF, ist vergrößert worden. Was denken Sie allgemein da über diese Vergrößerung der zweiten Liga bei gleichzeitiger Abschaffung des Profizwangs?
Ja, die erste Liga hat natürlich, glaube ich, aus meiner Sicht, das betrifft auch mich persönlich, ein bisschen an Interesse eingebüßt. Ich glaube, dass die Vereine in dieser Liga um Aufmerksamkeit kämpfen, dass sie wirklich auch darum poolen, diesen Bewerb wieder interessanter zu gestalten. Aus meiner Sicht ist es einmal dieses erste Jahr, das sehr schwierig ist, und ich glaube, man wird diese Reform dann auch dementsprechend wieder adaptieren bzw. wieder reformieren, weil im Augenblick natürlich das Interesse sie in Grenzen hält, was dieser Liga absolut dann nicht gerecht wird. Es sind immer noch Riesentalente, die es verdienen. Aktuelles Beispiel, der Lask hat sich gerade wieder einen Spieler von Blau-Weiß Linz geangelt, und das ist eine Scouting-Fundgrube vom Olafein, und das würde sich aus meiner Sicht viel mehr Aufmerksamkeit verdienen, und da wird man wahrscheinlich die Köpfe zusammenstecken müssen und über Reformen bzw. Adaptionen nachdenken müssen.
Also, dass die Zuseherinnenzahlen jetzt nicht so prickelnd sind, das beobachten wir jede Woche. Ich habe mir das einmal genauer angeschaut, wenn man jetzt nur alle Spiele zwischen den einzelnen echten, unter Anführungsstrichen echten Vereinen hernimmt, dann liegt der Zuschauerinnenschnitt bei 1100 ungefähr über den Dreh. Aber es ist natürlich eine wahnsinnige Spreizung auch vom Leistungsniveau. Welche Reformen würden Ihnen da vorschweben? Was könnte man an dieser Liga drehen, die ja vergrößert wurde, um wirtschaftlich schaffbarer zu sein, wenn man das ein bisschen so sagen kann?
Ist schwierig. Also ich habe mir wirklich diesbezüglich nicht im Detail genug Gedanken darüber gemacht, wie man diese Liga reformieren könnte. Ich kann jetzt einfach nur den aus meiner Sicht Ist-Stand präsentieren, nämlich jenen, dass es auch für mich persönlich ein wenig an Interesse eingebüßt hat. Und wichtig wird sein, wie auch immer, dass diejenigen, die jetzt davon mehr oder weniger ein bisschen profitieren, beziehungsweise eben nicht profitieren, dass man dort diesbezüglich die Köpfe zusammensteckt, um wirklich lösungsorientiert bessere Möglichkeiten zu finden, um diesen Bewerb dementsprechend besser darzustellen. Also ich selber habe jetzt aktuell keine Gedanken. Ich bin jetzt auch jemand, der die zweiten Mannschaften, das Wacker Innsbruck 2 beispielsweise, die Last Juniors Austria 2, die natürlich allesamt nichts, beziehungsweise fast gar nichts für die Zuschauer zahlen, tun, die aber trotzdem wichtig sind, um österreichische Spieler zu entwickeln. Also ich sehe da einen schwierigen Spagat, dass die Bundesliga und alle Beteiligten kommen, um das zu meistern, aber dann allesamt fähige, intelligente Menschen, denen es absolut zuzutrauen ist, da konstruktive Lösungen zu finden.
Es war ja früher so, dass da viel von der Infrastruktur her schon verlangt wurde. Im Endeffekt mussten die Vereine in der zweiten Liga schon fast Bundesliga-fit sein. Jetzt ist es auch für kleinere Vereine, siehe Lafnitz interessant. Sie trainieren ja mit Dreiskirchen, auch ein Verein, der jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt Bundesliga-Ambitionen hat. Könnte man sich da jetzt so aus der Vereinssicht eines Regionalligisten vorstellen, in diese zweite Liga aufzusteigen, auch wenn Dreiskirchen jetzt eher im Mittelfeld der Tabelle liegt?
Ja, für mich persönlich absolut erstrebenswert, als Regionalligist aufzusteigen in die zweite Liga. Und aus Vereinssicht, jetzt kann ich nur aus der Sicht des FCM Dreiskirchen sprechen, ja, aber auf seriöse Art und Weise, nämlich wenn die Infrastruktur passt. Und daher muss man auch sagen, dass die Anforderungen, die die Bundesliga an die Zweitligisten stellt, durchaus nachvollziehbar sind. Wir haben es oft genug erlebt, dass wir dann gemaunzt und geraunzt haben über die Tatsache, was wir für Bedingungen vorfinden, und deswegen ist es schon gut so. Es gibt ja genug Ausnahmen, die es den Vereinen ermöglichen, trotzdem aufzusteigen und sich ein bisschen Zeit zu lassen mit den infrastrukturellen Adaptionen.
Aber trotzdem aus Sicht von einem Club wie Dreiskirchen, ich würde jetzt auch sagen Lafnitz oder vielleicht auch Ebrechtsdorf, die, was weiß ich, die jetzt in die Regionalliga-Richtung oben streben, ist es da aus Vereinssicht schon relativ angenehm, dass es eine österreichweite Liga gibt, auch wenn man irgendwo ein bisschen drinnen weiß, dass ganz rauf eher ein bisschen unmöglich ist, weil wenn man sich das anschaut, Wattenswil rauf, Blau-Weiß Linz wird dieses Jahr nicht, aber Ried will rauf, Kapfenberg war schon oben, aus der Lustenau will immer rauf, Wiener Neustadt. Das heißt, da sind ja sehr viele Vereine, die schon viel Erfahrung in den ersten zwei Spielklassen haben, quasi in der Hinterhand. Also ist es, denke ich mir, auch etwas angenehm, wenn es eine österreichweite Liga für einen Club gibt, wo das dann halt quasi der Plafond ist, ohne dass man jetzt sich in irgendwelche finanziellen Abenteuer stürzen muss, oder?
Das Finanzielle spielt natürlich immer eine Rolle, das ist ja offensichtlich, und der trifft uns als FCM Dreiskirchen genauso. Aber mit der Tatsache, ob es jetzt dann erstrebenswert ist, aufzusteigen, beziehungsweise ob das, ja, was kann ich, wie das formulieren soll, wie das dann für Vereine aussieht, ob sie dann lieber in der Regionalliga verweilen, weil ja da die Regionalität mehr da ist, unter Anführungszeichen, Zuschauerzahlen sind in der Regionalliga wahrscheinlich für so kleinere Vereine deutlich besser. Und trotzdem geht es im Sport immer darum, das Höchstmögliche zu erreichen und die Zielsetzung so ehrgeizig wie möglich zu stecken. Und da ist es nun mal so, dass die zweite Liga ein absolut für mich erreichbares Ziel zu sein scheint und auch ein erstreckbares Ziel sein muss. Also es hat keinen Sinn. Ich hätte diesen Schritt nicht in die Regionalliga gewagt, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass der Verein auf sich, auf das Zielset, eine ambitionierte Zielsetzung für sich gewählt hätte.
Okay, Headline: Lederer will mit Dreiskirchen in die Bundesliga.
Nicht direkt, es geht natürlich jetzt, und das ist auch das Interessante an der Aufgabe für mich persönlich, dass es darum geht, das Rundherum zu verbessern, die Struktur, nicht nur die Infrastruktur, die in Dreiskirchen schon recht ordentlich ist. Ich meine, wir haben immer wieder auch die Nachwuchsnationalmannschaften bei uns und geht aus guter Austragung so aus für den ÖFB. Also es entsteht schon was. Wir haben schon etwas, müssen aber wachsen. Was aber wachsen muss, ist die Philosophie im Verein, die man eben jetzt erst im Sommer begonnen hat, ein wenig selbst für sich zu schreiben. Und das muss wirklich sinnhaft sein. Und wenn wir in 2 Jahren drauf kommen, dass das nicht sinnhaft ist, dann werden wir uns dementsprechend da zusammensetzen und sagen, eine Zielsetzung zweite Liga hat ganz keinen Sinn. Im Augenblick gilt es für uns, ein Umfeld zu schaffen, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich, wo die ganze Infrastruktur ebenso reinfällt, dass es uns erlaubt, uns einmal über diese Zielsetzung nachzudenken.
Okay, wenn man sich jetzt sportlich anschaut, die Bundesliga bzw. der Vorstand Reinhard Herowitz, mit dem habe ich ein Interview gemacht, der ist von dieser Liga einmal vollkommen überzeugt, auch vom Sportlichen. Wenn man jetzt am Freitagabend ein Zweitligaspiel schaut und dann ein Bundesligaspiel am Samstag, was sagt da das Trainerauge? Haben wir da sehr viel Unterschied? Ist man da halt wirklich auch sportlich nah dran?
Das ist ein sehr schwieriger Vergleich. Ich halte da grundsätzlich wenig davon, die Ligen miteinander zu vergleichen, Spieler miteinander zu vergleichen, Mannschaften. Ich glaube, das ist ja sehr schwierig und nicht zulässig und fast ein wenig unfair. Fakt ist, dass ganz, ganz bestimmt in der zweiten Liga auch sehr professionell und gut gearbeitet wird. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass natürlich noch ein größerer Schritt beziehungsweise die Kluft zwischen den beiden Vereinen dementsprechend groß ist, ist erkennbar, ist deutlich erkennbar. Das Niveau in der Bundesliga ist aus meiner Sicht wirklich durchaus akzeptabel. Und da hat man in der zweiten Liga natürlich ein wenig Aufholbedarf, aber die Top-Mannschaften wie Spartans oder Blau-Weiß Linz haben teilweise wirklich ansprechende Leistungen gezeigt, sowohl in taktischer Hinsicht als auch in wie so technisch-taktischer Sicht. Und das muss man anerkennen. Aber es ist natürlich schon ein weiter Weg bis in die Bundesliga und es ist dann ein deutlicher Unterschied zu den Top-Mannschaften in der Bundesliga erkennbar.
Ja, so soll es ja auch sein, dass in der Bundesliga besser, schneller, höher und weiter und so weiter und so fort Fußball gespielt wird. Vielleicht abschließend noch, wenn wir uns die Tabelle jetzt vor Augen führen, Blau-Weiß Linz will nicht aufsteigen, Wartens und Ried, die treffen sich ja relativ schnell nach der Winterpause. Was wäre der Aufstiegstipp?
Ja, ich meine, wir nennen in diesem Zusammenhang ganz gern immer die SV Ried, logischerweise, weil sie trotz allem auch, wie wir es oft angesprochen haben, jetzt schon die Infrastruktur absolut top und das bringen sie auch mit und ich glaube auch die Voraussetzungen zwingen sie fast wieder in diese Favoritenrolle, aber die Auftritte der WSG Wartens ist natürlich schon so, dass die nicht geschenkt dort stehen, wo sie stehen. Also sie sind zu Recht auf Platz 1 und sind aus dem Grund vorne weg und wenn der Rückrundenstart dementsprechend positiv ist und du sagst, ja, das Duell ist ja recht voll einmal, dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass sie diese Position halten, den Ehrgeiz und die finanziellen Mittel durch den Swarovski-Konzern haben sie ohne Zweifel.
So, jetzt haben wir kurz über den Aufstieg gesprochen. Beim Abstieg, da geht es wahrscheinlich ein bisschen enger zu. Weiß nicht, kann man da schon eine Prognose treffen, wer da zurück in die Regionalliga muss? Horn am Stetten, da scheint der fußballerische Osten etwas vielleicht schon ausgeblutet mit den ganzen anderen Vereinen, oder?
Ja, mein Horn ist natürlich jetzt auch mit dem Trainerwechsel dann nochmal bestrebt, das Ruder herumzureißen, hat dann mit dem Kurt Jusic einen sehr routinierten Trainer geholt, der ja vorrangig in den unteren Ligen Regionalliga tätig war, dort für einen sehr, sehr organisierten Fußball gestanden ist. Also man versucht dort alles nochmal am Städten immer wieder auch die Möglichkeit mit Kooperationsspielen, sie im Winter nochmal zu verstärken und durchzustarten. Und wird verdammt schwierig. In der unteren Tabellenregion, finde ich persönlich, sind die Lask Juniors fast die interessanteste Mannschaft, auch jetzt durch den Trainerwechsel zu Schweinsteiger, das finde ich voll interessant und eine super Entscheidung, die man so vielleicht gar nicht erwartet hat und deswegen gibt mein persönliches Interesse den Lask Juniors, den Abstieg wünscht man niemanden, aber aus Regionalliga-Sicht hoffe ich natürlich, aus Regionalliga-Ost-Sicht hoffe ich natürlich, dass die Mannschaften aus dem Osten dementsprechend noch die Zügel anziehen und Boden gut machen.
Okay, böse Zungen behaupten ja, also ich, dass der Herr Schweinsteiger geködert wurde, irgendwann einmal Red Bull Salzburg und dann Leipzig Trainer zu werden oder so ähnlich, was jetzt eine sehr schöne Überleitung zur Bundesliga ist, finde ich.
Wunderschönen Bogen gespannt, ein Traum.
Absolut. Ja, wir schauen uns die Bundesliga an und die Tabelle ist ganz oben eigentlich exakt so, wie man sich's erwarten hat können. Wobei aus meiner persönlichen Sicht, ich versuche wirklich pro Spieltag zwei Spiele mir anzuschauen, live vor Ort oder halt via Skype. Und man muss sagen, dass Salzburg da jetzt wirklich 15 Siege und nur 3 Unentschieden hat, schaut, finde ich, etwas dominanter aus, als es letzten Endes in vielen Spielen auch war, oder?
Ja, nein, ganz der Meinung bin ich nicht, weil trotz allem haben sie natürlich diese Europa League Doppelbelastung. Sie haben jetzt nicht diesen übertrieben aufgeblähten Kader, um jede Woche an 6-7 Positionen zu rotieren, womit das als Ausrede wegfallen würde. Also sie haben schon sehr viele Spiele, sehr dicht gedrängtes Programm. Und zeigen eigentlich kaum Verschleißerscheinungen. Und Woche für Woche ist es schwierig. Wir brauchen da nicht um den heißen Brei herumreden. Es ist für Red Bull Salzburg ziemlich oft schwierig, wenn es dann in der Bundesliga eben, wie wir auch angesprochen haben, vor Zuschauerzahlen, die heute Red Bull dann vielleicht nicht mehr ganz so drückend findet, dann wieder aufs Neue diese Top-Motivation zu finden. Wie es ihnen gelingt, dass sie so eine Serie starten, das spricht einfach für den gesamten Club, für die Spieler. und das Trainerteam und haben sich überhaupt keine Blöße gegeben und hatten ja einen unglaublichen Lauf. Und ich finde, das ist wirklich absolut zu Recht und verdient ganz, ganz vorne stehen. Und zwar in der einen oder anderen Partie vielleicht knapper, da haben sie es mit der Hindenburg-Klasse dann für sich noch geregelt. Aber wenn man so einen Lauf hat, braucht man dann auch das Quäntchen Glück.
Ja, und das kann man ja dann irgendwann erzwingen, auch wenn wir bei 90 Minuten das Wort Glück eigentlich auch nicht so gerne haben. Aber ja, also ich wollte vor allem auf den Punkt hinaus, es schaut sehr, sehr dominant aus, aber man darf nicht vergessen, dass man Woche für Woche auch hart arbeiten muss. Also es ist jetzt nicht so, dass man en passant hingeht und jeden Gegner vom Platz schießt. Das
ist absolut, aber ich glaube, das wird ja Woche für Woche betont und da ist es so beeindruckend. Also ich kann ja nur in jedem Interview sagen, es ist Marco Rose, unser Trainer, die mit Aufhauser, mit Zickler, mit René Maric, das ist ja sehr, sehr beeindruckend, wie sie arbeiten und vieles von dem, was wir wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, wie sie es eben schaffen, die Mannschaft nach dem Champions League aus dann wieder neu zu begeistern, wieder dieses Feuer zu entfachen, dass man so eine Saison in der Europa League spielt und dass man aber auch diese Bundesliga-Saison dann so dermaßen hinbiegt, das ist schon sehr beeindruckend und wird auch immer wieder betont, dass das alles andere als einfach ist, wie die Mannschaften in der Bundesliga sind jetzt nicht so im Vorbeigehen zu bespielen, also da ist es schon so, dass harte Arbeit gefragt ist und wirklich viel Detailarbeit dahinter steckt und das machen sie aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Ja, inwieweit vielleicht kann jetzt diese Transferperiode noch etwas bewirken mit Amadou Haidara, ist einer mit einer unglaublichen individuellen Klasse mal weg, der zwar eh auch ausgefallen wäre, vielleicht geht der Bur noch, das wissen wir jetzt heute noch nicht. Kann sich da noch einiges tun oder vielleicht umgekehrt gefragt, sollte sich da vielleicht auch noch einiges tun? Man wird mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit in der Gruppenphase der Champions League sein und könnte vielleicht auch mit vorgezogenen, unter Umständen vielleicht sogar im Winter lukrativeren Transfers gleich der Elf, die dann nächstes Jahr Champions League spielen sollte, etwas Zeit geben, sich einzuspielen, weil ich habe mir das jetzt vorhin auch noch mit den Stürmern zum Beispiel angeschaut, weil es eben dieses Tabur-Gerücht gegeben hat. Ich meine, der ist ja ein Wahnsinnskicker. Ich glaube, es hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten wenig Spieler gegeben, die am Ball so stark waren. Also der ist ja wirklich im 1-1 sehr, sehr stark, aber sie haben halt jetzt den Haaland noch dazu bekommen. Ich glaube, sie haben 6 Stürmer jetzt. Der Wang ist verliehen. Also wäre es da vielleicht irgendwo auch ein bisschen klug, den einen oder anderen Transfer bei entsprechenden Angeboten vorzuziehen, aus Trainersicht?
Also die Ansicht, die du vertrittst, die kann ich nur zu 100% bestätigen. Es ist natürlich absolut erstrebenswert und ich denke, dass Red Bull Salzburg sie ähnliche Gedanken machen wird und diesen Zufall auch, du kannst diese ganz großen Transfers, die kannst du ohnehin nicht verhindern, auch im Sommer nicht. Aber dass man jetzt sehr weise, sehr, sehr vorausschauend für den Sommer, für die Champions League plant, das glaube ich schon erstrebenswert und da braucht man nicht herumreden, dass das da definitiv der Fall sein wird. So gescheit sind die bei Red Bull Salzburg natürlich auch. Und auch Abgänge, eventuelle Abgänge oder abwanderungswillige Spieler sollte man jetzt nicht unbedingt bis zum Sommer halten und dann erst reagieren, sondern man sollte schon, das wäre der Idealzustand wäre, dass man jetzt eine Mannschaft in dieser Winterperiode zusammenstellt, die dann das Abenteuer Champions League dann in Angriff nimmt. Soweit es halt möglich und planbar ist. Im Fußball ist nicht immer alles so weit nach vorne weg planbar.
Wer sehr gerne mit viel Weitblick plant, ist der Zweitplatzierte für mich auch eine der am wenigsten überraschenden Positionen. Der LASK hat auch nur zweimal verloren, einmal knapp, einmal gegen Salzburg, was relativ vielen Teams passiert ist. Die waren schon im Frühjahr extremst stark, muss man sagen, sind sehr unglücklich letzten Endes aus der Europa League Quali geflogen. Und haben sich als zweite Kraft etabliert, wenn man sich so den Sommer angeschaut hat mit den großen, mehr oder weniger großen Umbrüchen bei den anderen Großclubs, kommt es eigentlich nicht überraschend, dass der LASK an zweiter Stelle steht, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also, überhaupt keine Überraschung, wurde von vielen Experten oder Menschen, die sich als solche bezeichnen, als Red Bull Salzburg-Verfolger gehandelt, schon vor Meisterschaftsbeginn und haben das eindrucksvoll bestätigt. Überhaupt keine Überraschung, wie dort gearbeitet wird, wie es wirklich in Ruhe geschafft wird, dort ein Umfeld zu erzeugen, das auf Sicht auch diese Position einnehmen wird, nämlich hinter Red Bull Salzburg die zweite Kraft in Österreich zu sein. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, machen einen tollen Job. Die Mannschaft an sich zeigt einen tollen Fußball, ist sehr gut organisiert, ist mit diesem vom Oliver Glasner bevorzugten 3-4-3 mit ein bisschen Abänderungen. Sie spielen das sehr eigen, ja, sie spielen das sehr eigen, haben eigene Ansätze, wie sie manche Situationen lösen. Das ist wirklich in Ordnung. Das sieht man einfach auch die Trainerhandschrift. Und von daher ist das überhaupt keine Überraschung. Und tolle Auftritte, auch in der Europa League und in der Meisterschaft, absolut souverän. Und kein Thema, dass die das auf Dauer auf diesen Platz einnehmen können.
Aber wie funktioniert das eigentlich? Ist das jetzt wirklich so, weil die halt, sagen wir, seit mittlerweile 1,5 Jahren so eingespielt sind und viele andere Clubs oftmals Spieler wechseln müssen? Was sind so vielleicht etwas detaillierter die Faktoren, warum der LASK da noch einmal angezahlt hat? Ich habe vor dem Jahreswechsel mit Oliver Glasner ein Interview gemacht, da hat er halt auch gesagt, es steckt ein bisschen mehr dahinter. Sie haben Spieler, mit denen sie teilweise aufgestiegen sind. Was steckt im Detail dahinter?
Naja, im Detail müsste jedem dabei sein. Was geht für mich als Trainer? Augenscheinlich ist die Ruhe im Club, das Vertrauen in den Oliver Glasner und sein Team, die Handlungen oder die Wünsche, dem auch zu entsprechen als Club. Und er rechtfertigt das ja, hat er mit seiner Mannschaft, wie oft, weiß ich gar nicht genau, wie oft er mit der gleichen Startaufstellung beispielsweise gespielt hat. Das zeigt ja auch, dass sehr viel eingespielte Automatismen, wobei das Wort Automatismen mir sehr widerstrebt, weil im Fußball eigentlich kaum möglich ist. Aber es ist halt sehr harmonisch, das Auftreten, und du brauchst es als Neuerwerbung beim LASK sehr, sehr schwierig, in diese Startformation zu stoßen, brauchst sehr viel Geduld und eben mal eine gewisse Zeit, um den Anforderungen beim LASK gerecht zu werden. Sie haben ein Spielsystem, das ist detailverliebt, es ist jetzt nicht das übertrieben Komplizierte, ganz und gar nicht, es ist sehr einfach gehalten. Wenn man sich wirklich einmal über einen längeren Zeitraum genauer anschaut, dann kann man schon erkennen, was der LASK macht. Es ist aber das andere, es zu wissen, beziehungsweise das andere wäre es dann zu verteidigen, es zu verspielen. Und da sind ein paar Sachen dabei, die echt schwierig sind. Was man ganz klar erkennen kann, ist diese Bereitschaft dieser Mannschaft, dass jeder für jeden, für diesen Club alles bereit ist zu tun. Und mit alles meine ich jetzt nicht laufen und kämpfen, ja, mit diese Phrasen zu täuschen, sondern wirklich auch im System den Club an erster Stelle zu stellen. Und das ist etwas, was ganz, ganz augenscheinlich ist, unabhängig von ihrer Detailorientierung in ihrem Spielsystem, in ihrer Spielidee, wie sie das machen, wie sie das konsequent verfolgen und über einen sehr, sehr langen Zeitraum wirklich kontinuierlich sich verbessern. Das ist so das, was den LASK aus meiner Sicht ausmacht.
Wie ist das eigentlich für einen Gegnertrainer, wenn ich mir da ein paar LASK-Szenen in Erinnerung rufe? Ich denke da an den Auftritt in Wien Favoriten, wo der Reinhold Ramftl ein Dürrl macht, das wahrscheinlich noch zweimal in seiner Karriere schaffen wird, oder auch ein Ramsebener Weitschuss. Was bewirken solche Tore, wo ja dann das Wort Selbstvertrauen irgendwo wieder reinkommt, weil da muss ja dann alles stimmen bei solchen Schüssen, und da habe ich doch einige auch entscheidende Treffer beobachtet beim LASK. Was macht das jetzt dann eigentlich mit dem Gegner? Weil jetzt trainiere ich und bereite mich vor auf dieses Spiel, da kommt ein Gegner, wo ich weiß, der hat eine breite Brust, und dann kriege ich, was weiß ich, an unglaublichen Dropkick aus 30 Meter rein, der in 9 von 10 Fällen übers Tor geht. Was denkt sich da der Gegnertrainer, wenn das so passiert? Was macht das mit der Mannschaft?
Das wird von Mannschaft zu Mannschaft unterschiedlich sein. Ich denke doch, dass das, da gibt es diese berühmte Regression zur Mitte. Es wird nicht immer so sein, dass der LASK solche Wundertore erzielt. Aber es ist natürlich ein Zeichen der breiten Brust, und gerade diese von dir angesprochenen Distanzschüsse, das ist ja auch ein Zeichen davon, wie homogen die Mannschaft agiert. Nämlich, du musst ja als Ramsebner dementsprechend die Höhe haben als Innenverteidiger, als einer dieser drei Verteidiger in der Dreierkette, um aus der Distanz zum Abschluss zu kommen. Und der Ramsl ist einer der 3-4-3, wenn man so möchte, einer der Breiten wieder rechts und auch eine gewisse Höhe, um eben dann aus dieser Position auch zum Abschluss zu kommen. Und das sind natürlich Tore, die so nicht jeden Tag entstehen. Aber gerade wenn man den LASK jetzt hernimmt, bei der Wahl zum Tor des Monats dabei waren, wie oft sie dann diesen Titel auch gewonnen haben, Titel und Anführungszeichen, das ist schon auch ein Zeichen von Selbstbewusstsein der einzelnen Spieler. Und warum nicht? Also sie haben natürlich auch eine gewisse Abstimmung, um dann auch in Positionen zum Abschluss zu kommen, wo das möglich gemacht wird. Und deswegen ist es natürlich ein Stück weit Glück, um das jetzt wieder anzusprechen und wieder zu strapazieren. Aber es ist, wenn man so möchte, was es den Ausdruck gibt, das ist schon das geplante Glück.
Ja, mit dem Ausdruck kann ich sehr, sehr gut leben. Das finde ich ist sehr interessant. Ich habe neulich einfach so mal über Abstauber nachgedacht und dass man halt auch vielen Stimmen manchmal dann halt auch vorwirft, zum Beispiel nur Abstaubertore zu schießen. Aber auch ein Abstaubertor hat eine Geschichte und selten ist es ja so, dass der Abstaubende dann zufällig zum Abschluss kommt. So verhält sich es ja wahrscheinlich bei allen anderen Toren auch.
Ja, gerade Abstauber, so wie es du so im Altwiener Jargon formuliert, ist ja in hohem Maße mit Handlungsschnelligkeit, mit Antizipation verbunden. Und wenn man es jetzt so aus gruppentaktischer Sicht sieht, ist es halt auch so, dass man je besser, je mehr Strafraumbesetzung trainiert wird und das automatisiert wird, umso eher hast du auch die Chancen, diese Abstauber zu erwischen. Also es sind ja immer die gleichen, und dann zurückzeichen, die diese Abstauber da machen. Also meistens Spieler mit hoher Spielintelligenz, natürlich auch mit Strafraumbesetzung und Strafraumpräsenz, aber auch hohe Antizipation und Handlungsschnelligkeit. Also das sind schon, da ist das Prinzip Zufall, spielt da eine sehr untergeordnete Rolle.
Wer wiederum sehr große Probleme hat, überhaupt Tore zu schießen, es gibt drei Teams, die nur 17 Tore geschossen haben, ist die Admira, die an letzter Tabellenstelle steht und für mich der dritte Club, der, sage ich jetzt einmal, dort steht, wo ich ihn eigentlich vor der Saison erwartet hätte, weil dort halt einfach unglaublich viele Spieler gegangen sind, unglaublich wichtige Spieler, die jahrelang schon zusammengespielt haben. Ich nehme an, auch für Sie als ehemaligen Admira-Trainer wird das nicht überraschend kommen, dass die jetzt so weit hinten stehen, oder?
Naja, man hat das vielleicht kommen sehen. Also man ist das sehenden Auges ein bisschen gegen die Wand gefahren oder Richtung Wand gefahren. Es ist schon so, dass im Sommer der wahrscheinlich größte Umbruch in der jüngsten Vergangenheit der Admira stattgefunden hat. Dass es immer wieder so war, dass Spieler, Leistungsträger den Verein in den Transferperioden verlassen hat. Oder verlassen haben, das kennt man von der Admira, das wurde durch den eigenen Nachwuchs oder geschickte Transfers immer wieder gut kompensiert. Man ist jetzt schon davor gestanden, einen Totalumbruch abzufangen, mit Lackner, Ebner und mit Sachs, Wostri, Spieler, die seit Jahren, wie Sie richtig sagen, zusammengespielt haben und sie blind verstehen und auch für den Verein durchs Feuer gegangen sind. Also es ist schon so, dass das sehr, sehr schwierig ist. Und darüber hinaus ist es auch so, dass der Verein ein bisschen eine Kehrtwende von der ursprünglichen Philosophie genommen hat. Man hat jetzt vermehrt auch Spieler wieder aus dem Ausland geholt, vermehrt auf Legionäre gesetzt. Da scheint es offensichtlich auch im Augenblick schwierig zu sein, die in dieser Kürze zu integrieren und eine homogene Mannschaft zu formen. Und es bleibt nur zu hoffen aus Sicht der Admira, dass man jetzt diese Winterperiode, diese Vorbereitungsperiode im Winter nutzt, um einfach wirklich die Mannschaft so zusammenzustellen, nach dem Trainerwechsel so auszurichten, wie es den eigenen Vorstellungen entspricht und dann das Feld von hinten aufzurollen. Fakt ist aber auch, dass mit dem SCA Altach eine Mannschaft davor steht, der es auch absolut gut betrauen ist, im Frühjahr eine weit bessere Rolle zu spielen als jetzt im Herbst. Und es wird eine sehr schwierige Aufgabe. Ist natürlich aus meiner persönlichen Sicht wünsche mir natürlich, dass die Admira die Kurve noch kriegt, ohne einem anderen Verein den Abstieg zu wünschen.
Ich weiß jetzt nicht, wie detailliert wir über einen ehemaligen Arbeitgeber sprechen können, aber es kommt mir aus der Beobachterrolle immer wieder ein bisschen so vor, dass vor allem seit dem Einstieg vom Flyer-Alarm, der auch für den Club einige gute Sachen gebracht hat, aber dass es atmosphärisch da im Süden Wiens etwas schwierig geworden ist. Also dann beispielsweise die Wostri-Geschichte, dann sagt auch die Admira mehr oder weniger, sie haben nicht gewusst, dass der Ernstl Baumeister nach dieser Saison aufhören wollte. Wusste man im Sommer nicht, hat mir neulich der Ami Chapuzaté gesagt. Ist das dann diese Atmosphäre auch etwas, was irgendwo einen Nachteil schaffen kann, wenn wir vorher sagen, Red Bull Salzburg und LASK haben eine gute Atmosphäre, kann man da sagen, dass in einer angespannten Atmosphäre, weil das Fußballjahr hat ja, oder die Saison hat ja für die Admira schon einmal ganz schlecht begonnen, Cup aus, dann Europacup-Auftritte, wo man physisch anwesend war. Ist das auch etwas, was dann vielleicht negative Vorgänge oder negative Energie auch nochmal verstärken kann?
Ich sage im Umkehrschluss vielleicht, um Ihre Frage zu beantworten, ist: Erfolge würden die Atmosphäre natürlich verbessern. Gerade nach so einer Phase des Umbruchs würden natürlich anfängliche Erfolge das Ganze erleichtern, wenn man vielleicht nicht gegen Neusiedl im Cup gegen Regionalligisten ausscheidet, wenn man dann in der Europa League ein wenig mutiger und knapper dran ist an der nächsten Runde, dann hätte das Ganze schon ein wenig mehr Selbstvertrauen vermitteln können. So ist es, dass man natürlich einen Totalumbruch hatte, dass man die Trainergeschichte ein bisschen unglücklich gestaltet hat, dass man in der Außendarstellung ein bisschen holprig wirkt und dass es dann darüber hinaus keinen Erfolg gab. Mit Erfolg wäre so, dass das alles dass er drüber gestanden wäre, dass man da dementsprechend dann nicht viel darüber gesprochen hätte. Jetzt ist es so, jetzt hat man diese Transferperiode, diese Vorbereitungsperiode, um alles zu kippen, um alles in die richtigen Bahnen zu lenken. Das wäre ganz wichtig für den Club. Er sagt es auch, wir haben mal, also der Mirau da in der Vergangenheit schwierige Zeiten immer wieder erlebt. Und da ist es aber so, dass es aus meiner Sicht immer sehr ruhig geblieben ist. Auch im Kampf gegen den Abstieg war es immer so, dass der Verein mit dem Alexander Frill als Generalmanager, mit dem Hans-Werner Weiß, als der große Pate bei der Admira im positiven Sinne, ist es immer gelungen, sehr viel Ruhe im Verein zu behalten, trotz der angespannten, prekären Situationen, die wir auch durchlebt haben. Und das wird jetzt wichtiger sein mit dem neuen Trainer, dass man da wieder in dieses Vorwasser gelangt, um einfach dem Verein die Ruhe zu geben, die er braucht, um diese schwierige Aufgabe zu meistern.
Okay. Ich würde sagen, moving on, und wir nehmen uns noch weitere Vereine vor, wo ich jetzt mal zumindest für mich sage, die stehen gerade nach 18 Spieltagen genau dort, wo ich sie wahrscheinlich auch vor der Saison erwartet hätte, und zwar dem SV Mattersburg. Da ist natürlich viel, vor allem Torjägerqualität, im Sommer gegangen, allen voran der Smail Prebeljak. Die haben sich dann auch verschleudert, haben sich neu aufgestellt, sind von dem, was der Klaus Schmidt mit der Mannschaft aufs Feld zaubert, auch noch nicht ganz so überzeugt. Der Robert Almer möchte einiges umkrempeln, hat er uns erzählt. Aber ich denke, Platz 9 bis vor dieser Runde dann irgendwo auch noch in Schlagdistanz zum berühmten Strich, das ist trotzdem am Ende wahrscheinlich dort, wo man Mattersburg erwarten konnte.
Ja, Mattersburg ist bekannt dafür, dass über Jahre hinweg schon, dass man in Ruhe arbeiten kann, dass man ein sehr solides Umfeld vorfindet, immer wieder auch einen Kader zur Verfügung hat, der genügend Qualität hat, um genau in diesem Bereich um den Strich herum mitzuspielen. Da wird es Jahre geben, wo man eben das glückliche Händchen dann hat, mit Smail Prebeljak an Torjäger par excellence in den eigenen Reihen zu haben. Und dann ist es auch wieder ganz manchmal recht einfach erklärt, wenn du dann vorne keinen hast, der da halt die als keiner Chance quasi ein Tor macht, dann wird das auch wieder sich normalisieren und einpendeln. Und dann hast du vielleicht einmal eine Saison, wo du eben jetzt auch aufgrund der Ligareform vielleicht nicht über den Strich kommst. Aber mit dem Abstieg sollte der SV Mattersburg aus meiner Sicht nichts zu tun haben. Sie stehen eigentlich dort, wo sie zu stehen haben.
Ja, und sie könnten beispielsweise jetzt erste Runde nach der Winterpause gleich gegen Sturm Graz, da könnten sie sich noch einmal oben einschalten, wo ich mir jetzt nicht so sicher bin, ob das wirklich dann funktioniert. Aber ich glaube, das ist alles, was man derzeit über Mattersburg sagen kann. Die haben dort noch einiges zu regeln, die wollen sich neu aufstellen und werden vermutlich die Klasse halten. Ein weiterer Club, der mich auch letzten Endes eigentlich wenig überrascht, vor allem nach der Sommertransferperiode, ist der viertplatzierte WRC. Gut, er könnte Dritter sein, er könnte auch Sechster sein, weil es ist alles sehr knapp, aber mich persönlich überrascht es eigentlich nicht, dass die da so weit oben stehen, aber sie sind, finde ich, mehr als das linke Bratscherl von Michael Lindl.
Weit mehr. Also sie sind sehr, sehr flexibel in ihrer Ausrichtung als Mannschaft, immer wieder sehr gut eingestellt. Natürlich im Krieg, denn war das aber auch so zu erwarten. Er hat auch Mannschaftsteile, beispielsweise das Hardwerk mitgenommen, die schon eingespielt waren, die er schon hat sehr clever gemacht, sehr gute Transferperiode. Auch Spieler verpflichtet, die andere Vereine mit vielleicht mehr Budget auch gern gehabt hätten. Also man darf jetzt auch nicht das nicht überbewerten. Also sie haben schon eine wirklich gute Mannschaft, gut zusammengestellt. Also da muss man Respekt zeigen vor der vor den Transfers, die sie getätigt haben, auch mit dem Trainer, den schließe ich da mit ein. Das haben sie gut gemacht und sie haben es bestätigt. In beinahe jedem Spiel wirklich gut ausgerichtet, immer wieder auch erkennbar die Idee dahinter, sehr flexibel in ihrer Ausrichtung und von daher keine Überraschung, dass sie um die Plätze überhaupt oberhalb des Striches mitspielen können.
Da möchte ich vielleicht einmal ganz kurz einhaken. Ich habe schon bei Mattersburg dran gedacht, da hatte ich den Namen Busic im Kopf. Jetzt haben wir natürlich Lindl im Kopf. Mich wundert es ein bisschen, dass solche Spieler, die doch einiges an Auslandserfahrung haben, auch wenn es jetzt nicht unbedingt Bayern München sein soll, ja, aber die doch jahrelang sich im Ausland durchgesetzt haben, was wir beide geschafft haben, warum die dann eigentlich unter Anführungsstrichen nur zum WRC und zum SVM gehen, warum man das bei Sturm oder bei der Austria oder bei Rapid nicht in der Form würdigt. Gibt es da irgendeine Theorie dazu? Hat man da nicht so das Bewusstsein, dass ein Spieler, der 5-6 Jahre im Ausland gespielt hat, doch eine Wahnsinnsqualität auch haben kann, die mir auch als größerem Club helfen kann?
Schwierig für mich an dieser Stelle die Frage wirklich befriedigend zu beantworten, weil ich mir vorstellen kann, dass die Vereine, die du jetzt angesprochen hast, eventuell Sturm Graz, diese Spieler ebenso auf der Liste hatte und gern verpflichtet hätte. Und das ist dann immer wieder eine Frage der wirtschaftlichen Machbarkeit und ich sollte mal davon ausgehen, dass diese Vereine auch die Kraft hätten, aber es wird schon Gründe haben, dass sie übersehen, dass sie die Qualitäten dieser Spieler nicht einordnen können, beziehungsweise nicht sehen. Das glaube ich nicht. Speziell dem konkreten Beispiel Sturm Graz traue dem Günter Greifel sehr viel mehr zu, als nur zu sehen, dass der Profis Talent hat. Er kennt den Markt, er kennt wirklich beinahe jeden Spieler und hat ein interessantes Netzwerk. Also von daher gibt es definitiv auch andere Gründe und kann man schon auch vorstellen, dass es nicht immer nur eine Entscheidung gegen einen anderen Club ist oder beziehungsweise ein Indiz dafür, dass die anderen Vereine solche Spieler nicht erkennen und wahrnehmen, sondern vielleicht ist es ganz bewusst auch eine Entscheidung von Busic in diesem ruhigen Umfeld einfach wieder Fuß zu fassen und den Entscheidungsschritt in seiner Karriere nochmal zu machen und auch bei Lindl in einem Umfeld, das er kennt, wo er weiß, dass ihm das sehr gut tut, einfach ein bewusster Schritt für den WRC bzw. für Mattersburg und gar nicht so gegen die Funktionäre eines anderen Clubs oder den Verein generell.
Mhm. Bei WRC muss man natürlich jetzt schon trotzdem nochmal kurz darüber sprechen. Da kann es jetzt natürlich sein, dass einer der größeren Clubs sich einen Spieler noch holt, der aufgezeigt hat. Was kann ja natürlich möglich sein, aber bei denen, die ja so im knapp um den Strich sind, eben wie dem WRC, kommt natürlich auch eine gewisse Auslosung dazu und die ist beim WRC jetzt auch nicht unbedingt leicht, weil man hat, was heißt unbedingt leicht, man hat Altach, die gerne sehr viele Punkte haben wollen, dann Salzburg und Hartberg auswärts und am Schluss noch die Admira, wo man dann immer sagt, okay, vielleicht ist ein angeschlagener Boxer am schwersten zu besiegen. Wird sich das für den WRC ausgehen, da oben dran zu bleiben, weil eben die Tabelle dann halt doch sagt, es sind nur 4 Punkte, die kann man auch verspielen.
Ja, ich würde den Zugang, also zum einen glaube ich, war von WRC-Seiten jetzt noch nicht so konkret zu hören, dass jetzt das unbedingte Ziel die Tabellenplatzierung oberhalb also das obere Playoff ist. Das war jetzt so noch nicht zu hören. Deswegen glaube ich, dass sie sich mit dem noch darüber noch keine Gedanken gemacht haben. Das ist viel eher die Zielsetzung, das zu bestätigen, was sie bislang erreicht haben und dieser positive Spirit, den sie versprüht haben, den einfach weiterhin so auch nach außen zu tragen. Dass die Zielsetzung weiterhin ist, Punkte zu sammeln, um dann eben im oberen Playoff teilnehmen zu können. Und da wäre es jetzt gar nicht ratsam und ich glaube auch nicht, dass sie das machen. So schätze ich den Christian Insta gar nicht ein, dass man so wieder die Angst vor dem Versagen jetzt schürt. Dazu gibt es gar keinen Anlass, sondern einfach diese positive Zielsetzung, dieses ehrgeizige Zielsetzen, und das werden sie beim BRC definitiv machen, gar nicht so die Angst davor, was man verlieren könnte, sondern eher diesen Hunger auf das, was man gewinnen kann.
Okay. Ich habe noch ungefähr einen Club, der dort steht, wo ich ihn erwartet hätte, das ist Wacker Innsbruck. Die sind aufgestiegen, die haben versucht, sich punktuell zu verstärken. Das eher dominante Spiel, das sie am Anfang der Saison versucht haben, ist nicht gegangen. Jetzt wird Beton angerührt und damit wird man mit am wenigsten geschossenen Toren wahrscheinlich jetzt einmal Zehnter sein, oder?
Ja, sie haben es wieder gefahren durchlebt. Man weiß, wie angespannt die wirtschaftliche Situation immer wieder ist in Tirol, bei Wacker Innsbruck. Sie haben Gott sei Dank aus meiner Sicht in einer von außen dargestellten schwierigen Situation auch rund um den Trainer die Ruhe bewahrt und dann den Weg wirklich konsequent weitergegangen und haben sie jetzt eingependelt. Resümier nach oben hin ist ihnen jetzt aus jetziger Sicht nicht zuzutrauen. Sie haben das gut gemacht. Sie haben in ihrem Rahmen eine Spielanlage gefunden, eine Spielidee gefunden, die es ihnen wirklich ermöglichen kann, die Liga zu halten und werden jetzt in dieser Periode der Vorbereitung dementsprechend auch die nächsten Schritte setzen bzw. in ihrer Spielidee so adaptieren. Wer den Herr Karl Dachsbacher kennt, ist natürlich auch klar, dass er ein wenig mehr mit dem Ball spielen möchte, wenn es darum geht, seine Spielphilosophie nach außen zu tragen. Und da wird es aber auch interessant sein, wie sie in der Vorbereitung adaptieren.
Aber bei so einem Club geht es dann halt trotzdem drum, bei so einem sehr kleinen möglichen Großclub, wenn man das irgendwie so beschreiben kann, sich da mal zu konsolidieren und die Klasse zu halten.
Absolut, absolut. Ich glaube, dass auch bei Wacker Innsbruck hat man immer irgendwie als Außenstehender das Gefühl, dass der Anspruch ein bisschen höher ist, als tatsächlich die Möglichkeiten des Clubs sind. Und das hat man für mich als Außenstehender immer wieder so das Gefühl. Und ich finde, dass sie es aber gut gemeistert haben. Das obere Playoff erscheint mir aus heutiger Sicht ein bisschen illusorisch. Von daher stehen sie dort, wo sie hingehören, ob sie jetzt 2 Plätze weiter nach oben rutschen oder vielleicht nur wirklich mittendrin sind im Abstiegskampf und dann am Ende des Tages den kürzeren ziehen. Das bleibt abzuwarten. Es ist ihnen zu vergönnen, aufgrund der Tatsache, dass sie sehr konsequent und ruhig den Weg weitergegangen sind, dass sie die von ihnen, die persönlichen Ziele auch dementsprechend erreichen.
Okay, komplett konträr eigentlich, auch wenn es in Punkten gar nicht so viel Unterschied ist, verhaltet sich beim anderen Aufsteiger aus Hartberg, der zwischendurch eine 5 Spiele dauernde Siegesserie hingelegt hat, dabei Rapid und Sturm daheim geschlagen hat. Wie sehr hat uns das eigentlich alle überrascht, weil reingestartet ist man in die Saison ja eigentlich eher schlecht. Also in den ersten 6 Runden hat es gerade mal 3 Punkte gegeben und dann ab Spieltag 10 ist es irgendwie besser geworden. Wie kommt das dahin? Weil eigentlich haben vor der Saison alle gesagt, ja, Hartberg, okay, jetzt sind die oben. Dann war das alles nicht friktionsfrei mit der Lizenz. Dann haben die eigentlich im Vergleich zu vielen anderen Clubs de facto gar kein Budget. Und dann starten sie auch noch so schlecht von den Punkten her in die Liga hinein. Was hat der Markus Schopp gemacht, dass die dann auf einmal sich doch so weit oben positionieren können?
Zum einen ist es so, dass diese Startschwierigkeiten natürlich auch im direkten Zusammenhang damit stehen können, wie turbulent es nach dem Aufstieg, nach dem sensationellen Aufstieg unter Christian Ilzer dann in den Verein gelaufen ist. Es waren natürlich dann Probleme, die hausgemacht waren, beziehungsweise sehr schwierig zu bewältigen waren, den ganzen infrastrukturellen Trara, was man dann zu bewältigen hatte. Martin Schopp mit seinem Trainerteam ist sehr spät dazu gekommen. Die Mannschaft wurde eigentlich neu zusammengestellt, zusammengewürfelt mit Spielern, die vielleicht woanders jetzt nicht unbedingt durchsetzen haben können, die vielleicht aus unteren Ligen dazugekommen sind, mit dem ein oder anderen Talent, das braucht Zeit. Und das muss man sagen, Hut ab, wie der Markus Schopp, wenig überraschend für mich, ich kenne ihn ja sehr, sehr gut aus unserer gemeinsamen Zeit beim SKN. Ich bin hundertprozentig überzeugt von seinen Fähigkeiten, dass das genau das widerspiegelt, was Hartberg spielt, was dem Markus Schopp seine Fähigkeiten sind. Ein grandioser Trainer, sehr detailverliebt, wirklich on top und fachlich für mich ausgezeichnet. Und deswegen ist es für mich keine Überraschung, dass sie diese Kurve so bekommen haben, dass sie dann 5, 6 Spiele hintereinander wirklich gewinnen. Das ist wirklich dann schon ein Stück weit verblüffend, aber absolut verdient. Und mich freut aus persönlicher Sicht für den Markus wirklich, wirklich sehr. Und ich hoffe, dass sie das in der Rückrunde dementsprechend weiter fortsetzen können, diesen Lauf. Ich traue dem Markus zu, mit seinem Trainerteam gemeinsam, weil sie, wenn sie die Zeit haben, gemeinsam in der Vorbereitung sie so mit einer eingespielten Mannschaft vorzubereiten, dann ist es ihnen einfach wirklich zuzutrauen, dass sie sich da einfach in dem Rennen um die oberen Playoffs, einfach wirklich um die Plätze, dort dann nochmal kräftig mit einmischen.
Ja, ich glaube.
Und wenn sie es nicht machen, und das ist vielleicht das Positive, und wenn sie es dann nicht schaffen, dann wird in Hartberg keiner großartig enttäuscht sein, sondern ist es so, dann wird man das hinnehmen und wird sie über das Erreichte dementsprechend auch freuen können denn eins ist offensichtlich klar, mit dem Abstieg wird man ziemlich sicher nichts zu tun haben.
Ja, man muss jetzt, glaube ich, einfach mal abwarten, wie die Transferperiode weitergeht. Also ich glaube jetzt nicht, dass das, was sie sich Rapid hergeht und den Rajko Rep kauft, aber die Auslosung ist natürlich mit St. Pölten, Austria, Wolfsberg und Rapid wahrscheinlich mit einer der schwierigsten, aber trotzdem.
Gleichzeitig auch eine Chance. Die Auslosung sehe ich ja wirklich auch gleichzeitig als Riesenchance. Also wenn du dort Mensch sprichst, und das wird auch der Zugang des Vereins sein, wenn du dort Mensch sprichst und deine Ergebnisse bringst, dann bist du ganz, ganz schnell wieder oberhalb des Striches und dann ist es verdammt schwer in der Kürze der Zeit, die Mannschaft dort wieder wegzubringen. Denn man ist klar, sie haben nicht nur, wie man es vielleicht das eine oder andere mal angenommen hat, nur über Organisation zum Erfolg zu kommen, sondern sie haben wirklich auch beeindruckend Fußball unter diesen Voraussetzungen gespielt. Und das ist vielleicht das, was mich am meisten beeindruckt, auch wenn es mich nicht überrascht, weil ich die Einstellung und die fachlichen Kenntnisse von Markus kenne und absolut schätze.
Gut, dann machen wir weiter nach dieser schönen Aussage. Und zwar mit vielleicht ein bisschen so, kann man es zusammennehmen, weil der eine Club, Altach, steht eigentlich überhaupt nicht dort, wo man ihn erwartet hätte. Und der andere Club, St. Pölten, ebenfalls nicht. Was ist da los? Warum stehen die St. Pöltener so weit oben? Und warum klappt es bei Altach eigentlich gar nicht so?
Altach ist tatsächlich ein wenig ein Fragezeichen, weil der Verein über die Jahre hinweg wirklich gewachsen ist und wirklich für seriöses Arbeiten steht und dafür sportlich tolle Leistungen, speziell in den Heimspielen. Sie waren jetzt wirklich Altach sicher einer Festung in der Vergangenheit. Da hat man ein bisschen eingebüßt an Schrecken, den man verbreiten konnte. Jetzt ist es so, dass sie auch sehr viel Verletzungspech hatten am Anfang der Saison, dass sie überhaupt nicht in die Gänge gekommen sind, dass sie einen sehr, sehr schwierigen Start hat. Und dann ist es natürlich auch sehr schwierig in dieser Negativspirale, da den Faktor zu finden, der das Ganze aufhält. Man hat eine schwierige Konstellation, der Trainer selber sehr jung, wird da jetzt dementsprechend schwierig, für ihn wird es dementsprechend schwierig sein, diese Situation zu meistern. Ist ihm absolut zuzutrauen, er ist dann jedes Monat 3-4 Tage weg bei der UEFA Pro Lizenz. Das ist eine sehr herausfordernde Situation, auch für ihn. Und es bleibt uns nur zu wünschen, dass er das Potenzial, das er hat, dann dementsprechend dann abrufen kann. Das hat er schon oft genug unter Beweis gestellt. Und dann kann es durchaus sein, dass das Altach eine weit bessere Rolle in der Rückrunde spielt. Aber es ist ein bisschen ein Fragezeichen, warum das dann so gelaufen ist, wie es tatsächlich gelaufen ist. Ist für mich auch ein bisschen auf der Distanz nicht hundertprozentig erklärbar.
Ja,
hingegen St. Pölten auch nicht. auch nicht. Also freut mich natürlich sehr, weil der Verein die letzten beiden Jahre wirklich gelitten hat, nach dem Aufstieg immer wieder in den tiefsten Aufstiegskampf verwickelt war und es auch in der letzten Saison am letzten Drittel in der Relegation geschafft hat, dann ist auch ein bisschen involviert in diese Lizenzgeschichte, beziehungsweise ob das Spiel dann beglaubigt wird. Das war sehr turbulent und deswegen war sehr wichtig. Aber es zeigt eben auch, wie wichtig ein positiver Start sein kann. Und Fakt ist auch, sie haben in den ersten Spielen auch das Glück für sich erzwungen, haben dann einfach einen Lauf entwickelt, haben sehr, sehr gute Transfers getätigt, haben wirklich gute Spieler dazu bekommen, gute Mischungen für sich gefunden. Und dann hat man diesen positiven Lauf, diesen Spirit einfach mitgenommen, hat mit einer sehr gut strukturierten, einfachen Organisation den Gegnern das Leben sehr, sehr schwer gemacht, war defensiv sehr schwer zu knacken, hat gute Umschaltmomente gehabt und hat natürlich auch mit dem René Gadler einen Spieler verpflichtet, der vielleicht so in den letzten Jahren bei St. Pölten noch nicht zu finden war, ein Spieler, der da einfach eine gewisse Anzahl an Toren beinahe garantiert.
Ja, das stimmt und ich glaube, es wird bei beiden Mannschaften jetzt einfach auch sehr offen sein, wie das weitergeht. Also St. Pölten hat jetzt dann gleich einmal Hartberg und kann, wenn sie da in Hartberg gewinnen, haben sie 9 Punkte Vorsprung auf Hartberg, um noch einmal Hartberg zu sagen, und sind dann im Endeffekt eigentlich auch schon oben drin durch. Ist für den Verein sicherlich recht lässig. Sie haben auch mit Spuso noch einen Sponsor dazu bekommen, also da bastelt man rundherum. Altach, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es bei Altach so ein bisschen ein Riedmoment sein kann. Also die Mannschaft, von der man es eigentlich eher am wenigsten erwartet, steigt am Ende ab. Wobei ich mir da dann wieder durchaus vorstellen kann, dass bei Altach vor allem die Fans am wenigsten dagegen haben, weil Dornbirn ist am Weg rauf, Austria-Lustenau ist in der zweiten Liga. Also vielleicht die Fans wird es wahrscheinlich eh freuen, wenn sie nicht mehr nach Mattersburg müssen, sondern nach die 10 Minuten nach Lustenau oder nach Dornbirn.
Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Fans deiner Meinung sind. Ich glaube eher nicht. Also man möchte natürlich auch noch ein bisschen streben. Und in Altach hat man wirklich etwas aufgebaut, was sehr, sehr schade wäre, wenn das jetzt zusammenbrechen würde. Also das würde ich sehr schon empfinden, weil wie gesagt der Verein tolle Arbeit leistet, tolle Dinge auf die Beine gestellt hat und das wäre jetzt einfach nicht angebracht, wenn sie dort den Segel streichen müssen. Also das ist, es wird an der Wissen, das ist klar, das ist uns eh allen bewusst. Aber naja, schauen wir mal. Ich glaube, dass Altach durchaus auch in der Lage ist, jetzt am Transfermarkt nur den einen oder anderen Krachen zu landen, der dann wirklich auch ausschlaggebend sein kann, dass man in der Rückrunde einfach eine positivere Bilanz für sich verbuchen kann.
Eine positivere Bilanz in der Rückrunde brauchen auch die letzten drei Clubs, über die wir noch nicht besprochen haben und wegen der 99% der Zuhörerinnen wahrscheinlich eingeschalten haben, und zwar die Austria, Sturm Graz und Rapid. Fangen wir vielleicht mit Bestplatzierten an, das ist die Austria, die sich da mit diesem furios herausgespielten 6:1 in einem Derby, was ja schon historische Ausmaße hat, einiges an Ruhe verschafft haben. Bei denen kann, würde ich jetzt einfach mal sagen, von dem her, was sie bisher gezeigt haben, ungefähr exakt alles passieren. Also ich tue mir da schwer, die Austria dieses Jahr einzuschätzen. Weiß nicht, ein bisschen das, was der Thomas Letsch sich vorstellt, ob das wirklich das ist, was die Austria im Nachwuchs nachbringt, ich weiß es nicht. Und ja, was weiß ich, wenn ich mir jetzt anschaue, LASK, ein Heimspiel gegen Hartberg, wo man das Spiel machen muss, ein Heimspiel gegen Altach vielleicht mit neuem Spirit, ich glaube, da läuft viel auf ein Finale um das obere Playoff gegen Sturm in der 22. Runde hinaus. Ich kann mir vorstellen, dass die Austria alles gewinnt, die Austria kann aber alles verlieren, weil das einfach noch nicht so eingespielt ist, was man ja, glaube ich, im Herbst auch irgendwo gesehen hat.
Ja, die Austria da bin ich schon auch der Meinung, dass sie ein bisschen so eine Wundertüte war in dieser bisherigen Hinrunde. War schon so, dass sie zum Teil wirklich sehr ordentliche Auftritte hatten, auch gute Spiele, zuletzt im Derby natürlich mit diesem furiosen Sieg, der dann nochmal Auftritt geben sollte im Kampf um diese oberen Playoff-Plätze. Aber es ist schon so, dass niemand bei der Austria zufrieden sein wird mit dem Abschneiden, mit dem bisherigen Abschneiden der Mannschaft. Auch mit den bisherigen Auftritten in Summe ist es aus meiner Sicht nicht so, dass man da den Ansprüchen der Austria gerecht wird. Das ist, glaube ich, mehr möglich. Ich weiß es, dass wirklich gut gearbeitet wird, dass unter Thomas Letsch wirklich sehr, sehr im Detail gearbeitet wird. Fakt ist aber auch, dass man davon in den Spielen relativ wenig zu sehen bekommt. Ja, das ist natürlich so, dass der Anspruch auch sehr hoch ist bei der Wiener Austria. Ist immer eine gewisse Art und Weise gefragt. Und das haben sie bis jetzt nicht so auf die PS haben sie bis jetzt nicht so auf die Straße bekommen. Lichtblick ist Maximilian Sachs. Seit er fit ist die Austria spurtiefer, spurschwieriger auszurechnen und ein bisschen besser in den Tritt gekommen. Und das ist etwas, was natürlich auch bei der Austria positiv betrachtet werden kann. Neben dem Derby-Sieg, der wirklich Auftritt geben muss, dass es einige Spieler gibt, die einfach zurückkommen, die auch jetzt durch die Vorbereitungsperiode vielleicht noch mehr das System Letsch verstehen und umsetzen können. Und dann ist es so, dass die Austria eine durchaus bessere Rolle spielen kann. Garantieren brauche ich es jetzt nicht, gebe ich ehrlich zu, weil ich sehr oft auch negativ von der Austria überrascht wurde, weil ich ihnen sehr, sehr viel zugetraut habe durch eine sehr gute Transferperiode. Tolle Spieler, die sich verpflichtet haben, die sehr, sehr interessant wirken. Aber irgendwie hat man das Gefühl, dass trotz der tollen Arbeit, die geleistet wird, einfach noch nicht diese Performance auf dem Platz widerspiegelt.
Okay, ja, da kann man eigentlich relativ wenig dazu sagen. Jetzt so zur Austria wird man wirklich wahrscheinlich abwarten müssen, wie die dann ins Frühjahr rein starten, ob sie dann überm oder unterm Strich sind. Denkt mir, Thomas Letsch hat mit Liefering bewiesen, dass er halt guten Fußball spielen kann. Jetzt muss er halt schauen, dass er es mit der Austria auch schafft. Ansonsten denke ich mir, dass, was weiß ich, bei Verpassen des oberen Playoffs wahrscheinlich wir den nächsten Trainerwechsel haben werden im Wien-Favoriten.
Ja, das müssen wir sich bewusst, wenn man Austria-Trainer wird, glaube ich, das wird der Thomas Letsch genauso wissen, dass es natürlich gewisse Anforderungen und Zielsetzungen gibt, und wenn die nicht erreicht wird, dann ist man als Trainer derjenige, der dann die Segel streichen muss, und das ist halt Teil des Geschäfts, dessen jeder sich bewusst sein, aber wie gesagt, er wird auch alles dran setzen, mit seiner akribischen Art zu arbeiten, um das zu verhindern, beziehungsweise um die Ziele auch zu realisieren, die sich der Verein und er auch gesteckt haben.
Ja, und das wäre ja Platz 2, und das ist ja sicherlich mit einer etwaigen Punkteteilung dann eher auch noch drinnen. Der ist ja dieses Jahr sehr attraktiv, weil er weil man im Endeffekt im Mindestfall, soweit ich das jetzt im Kopf habe, weil ich das immer vergesse, jedes Mal, wenn ich es ansprechen will, ja, im Meisterweg muss man es ja nur in die dritte Qualifikationsrunde schaffen, dort kann man ausscheiden, dann ist man in der Europa League, das wäre für die Austria relativ wichtig und gut, wenn sie dorthin kommen könnten, einfach um sich zu präsentieren, weil sie halt doch dann eine andere Außendarstellung haben mit dem neuen Stadion, als wenn dort jetzt beispielshalber Hartberg kicken würde. Was auch sehr spannend wäre. Hartberg in der Europa League. Vielleicht wird es ja was.
Warum nicht?
Mit der Europa League oder Europa auf Kriegsfuß steht Sturm Graz. Diversen Berichten zufolge standen auch der Trainer und der Sportdirektor miteinander auf Kriegsfuß. Man hat den Roman Melich geholt. Das hat in Punkten gereicht. Man hat quasi den Schleudersitz inne. War das verständlich? Eine recht ansprechend spielende Mannschaft, der die Punkte gefehlt haben, dann quasi mit einem Trainer, der einen anderen taktischen Ansatz hat, zu beglücken?
Also die Ergebnisse lassen schließen, dass es die richtige Entscheidung war, wobei ich ganz ehrlich auch also weder das andere noch das eine noch das andere bestätigen möchte, weil den Heiko Vogel und seine Art Fußball zu spielen sehr, sehr geschätzt haben. Es war wirklich sehr flexibel vom Auftreten her, war doch immer wieder sehr dominiert vom Positionsspiel und mit vielen guten Lösungsansätzen, die Sturm Graz verfolgt hat. Und wenn man die Spiele betrachtet, dann waren sie sehr, sehr häufig die bessere Mannschaft. Wirklich unglücklich, wenn man die Expected Goals Daten von Sturm Graz hernimmt, dann könnte man in der Tabelle weit besser dastehen. Auch schon unter Heiko Vogel. Der Trainerwechsel jetzt zu einer Sturm-Legende, dem Roman Melich, ist dann somit nachvollziehbar, ja, mag sein. Er ist dann mit seiner Art und Weise Fußball zu spielen, mit der er ja schon in Wiener Neustadt erfolgreich war, nämlich zuerst einmal die Defensive stabilisieren, der Mannschaft eine gute Organisation mitzugeben und sie dann quasi nach vorne hin auch auf die individuelle Klasse der Spieler zu verlassen. Das wird aus meiner Sicht wahrscheinlich auch der nächste Schritt sein, in der Offensive dann das Spiel so weit dann an seine Vorstellungen anzupassen, dass man neben der guten Organisation, neben der guten Defensivarbeit dann auch in der Offensive wieder mehr Glück verbreitet für die Sturmfans und für den Club. Aber für den Anfang, die Anforderungen an den Roman Melich war zu stabilisieren, das hat er zu 100% perfekt erfüllt.
Mein persönlicher Zugang bei allem, was ich weiß, ist, dass der Roman Melich das dann im unteren Playoff machen wird müssen, in der sogenannten Qualifikationsgruppe. Ich glaube, den Frühjahrsauftakt hat Sturm in 100 Jahren erst ein halbes Mal gewonnen. Also da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Man muss raus nach Mattersburg, die zweikampfstärkste Mannschaft sind, was zwar ein Klischee sein mag, aber sie sind es tatsächlich, haben die meisten gewonnen, Zweikämpfe. Und dann LASK Salzburg, Austria Wien. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die 3 Punkte Vorsprung auf Hartberg reichen werden. Selbst wenn die dort einen guten Fußball spielen, ist das ja eine sauschwere Auslosung. Und dann wird man mal sehen, wie der Verein dann reagiert, wenn sie dann tatsächlich nach 22 Runden unten stehen.
Ja, aber das ist ja die Reform. Viele Dinge, die passieren oder passieren können, können wir jetzt noch nicht nachvollziehen, weil es einfach auch für uns neu ist, aus außen da sein, als Zuschauer, als neutraler Beobachter, wie die Vereine dann damit umgehen, wenn sie es heute in einem Jahr nicht schaffen, oberhalb des Striches zu sein und das obere Playoff zu erreichen, wie sie mit dieser Situation dann umgehen. Ob sie dann weiter Ruhe bewahren, ob sie versuchen, kontinuierlich ihren Weg konsequent weiterzugehen, das ist ja natürlich für uns nicht absehbar. Wir können das jetzt so noch nicht abschätzen. Und es ist auch, so offen muss man dann auch sein, für die Vereine eine neue Situation, nämlich dann diese Möglichkeit, sich vielleicht dann über das untere Playoff für oben zu qualifizieren und dann, wie geht man mit der Situation um? Für uns alle eine neue Situation, auch für die Vereine an sich. Und da, da darf man durchaus gespannt sein auf die Verhaltensweise der diversen Funktionäre und der Vereine an sich. Und bin schon sehr gespannt, wie, welche Überraschungen wir da noch überleben werden, erleben werden. Überleben werden wir es hoffentlich alle.
Ja, das hoffe ich inständig. Ja,
davon gehen wir aus.
Wie gesagt, ich tue mir schwer, das vorzustellen. Und ja, aber auf der anderen Seite kann man in der Meistergruppe Sechster werden oder in der Qualifikationsgruppe diese gewinnen und dann um den Europacup mitspielen. Ich tue mir halt schwer, wo es, glaube ich, eine, also zu glauben, dass Sturm das da reißt, wie man so schön sagt, wo es natürlich eine absolute Katastrophe sein wird, wenn sie denn tatsächlich am Ende im unteren Playoff sind. Und auch hier sagt die Auslosung nicht unbedingt Juhu, das wären 12 Punkte. Ist der beliebteste Club, ein Club, der zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte geschafft hat, ins Europa League 16-Finale zu kommen, sich dort mit 2 Spielen gegen Inter Mailand einmal vorläufig belohnt, kann man schauen, wie das dann ausgeht, aber in der Meisterschaft natürlich mit einer Mörderklatsche in die Pause gegangen ist, Rapid. Ja.
Ja. Na gut, bei Rapid hat man mit dem Erreichen der nächsten Runde in der Europa League natürlich eine totale positive Stimmung kurzzeitig entfacht und hat dann die Möglichkeit gehabt, in diesen 2 Spielen, man hat gegen die Rangers zu Hause und im anschließenden Derby wirklich die Möglichkeit gehabt, in 2 Spielen alles zu reparieren und eine sehr, sehr positive Stimmung zu sorgen. Man hat den ersten Schritt gemacht mit dem Sieg, auch völlig verdienten Sieg gegen die Rangers zu Hause. Und hat dann aber im Derby wirklich auch in diesem einen Spiel wieder sehr, sehr viel kaputt gemacht. Hat natürlich zur Folge, dass es wieder sehr unruhig ist im Club, dass vieles wieder hinterfragt wird und dass man trotz allem aber gezwungen ist, die Weichen für die Zukunft zu stellen und alles zu versuchen und zu unternehmen, um dieses obere Playoff noch zu erreichen. Das ist für Rapid, ich weiß nicht, aus wirtschaftlicher Sicht, wie wichtig es ist. Aber was ganz wichtig ist, ist natürlich auch mit diesem Fanpotenzial im Rücken, dass es da einfach für mich persönlich so erscheint, dass da die Enttäuschung am allergrößten wäre, wenn man sportlich seine Ziele nicht erreicht. Und das ist immer die Gefahr bei Rapid, dass durch diesen Druck, der dann auch entsteht im Club, dass man dann Entscheidungen trifft, die vielleicht nicht immer hundertprozentig nachvollziehbar sind für Außenstehende. Klar, wir alle wünschen uns wahrscheinlich ein oberes Playoff mit Rapid, weil, wie Sie eingangs gesagt haben, Rapid ist halt einmal der Verein mit den meisten Fans in Österreich. Aber wenn es sportlich in diesem Jahr nicht reichen sollte, muss man das eben auch hinnehmen und muss versuchen, die Lehren daraus zu ziehen und die Weichen zu stellen, dass das so in der Form eben dann nicht so bald mehr passiert.
Ich sage das jetzt ganz böse, im Lehren aus schlechten Situationen ziehen, das war jetzt nicht unbedingt die Stärke von Rapid in den letzten Jahren.
Schwierig zu beurteilen aus meiner Sicht. Das ist, glaube ich, man darf nie vergessen, sondern man muss auch allen Verantwortlichen auch immer wieder zugute halten, dass es eben fast ausschließlich Entscheidungen sind, die man treffen muss, die unter großem Druck entstehen. Also es ist schon so, dass man nirgendwo anders in Österreich bei seinen Entscheidungen so begutachtet wird, dass man so genau und kritisch beobachtet wird. Dessen sind sie natürlich auch bewusst, das wissen die. Man muss bei Rapid eben mehr sein als ein guter Spieler, mehr sein als ein guter Funktionär. Man muss mit diesem Druck umgehen können. Und dessen ist man sich bei Rapid definitiv bewusst. Und man trifft ja die Entscheidungen immer mit den besten Absichten, mit einem guten Gewissen. Man hat sich dann vom Trainer gedrängt und so weiter und so fort. Und das glaube ich, die Entscheidungen an sich sind ja immer begleitet von dem Umstand, dass man glaubt, das Beste für den Club zu machen. Und wenn dann im Nachhinein betrachtet irgendwann Entscheidungen dabei waren, die vielleicht unglücklich im Nachhinein erscheinen, dann ist das halt einmal so. Aber wie sagt man so schön nach dem Krieg, dann sind wir alle Generäle. Also Fakt ist, dass man Entscheidungen treffen muss. Und das ist bei einem Club wie Rapid wahrscheinlich aufgrund des öffentlichen Interesses ziemlich schwierig. Und deswegen traue ich mir da kein Urteil abgeben.
Ja, ich kann nur zum Beispiel sagen, dass was zum Beispiel die Transferpolitik betrifft, da hat man mit 2016 angefangen, sich an viel größeren oder für österreichische Verhältnisse großen Transfers versucht. Dann beobachte ich ein bisschen, dass es da mit dem eigenen Nachwuchs auch noch nicht so klappt. Wenn man sich dann anschaut, dass eben Austria Lask und Red Bull Salzburg natürlich die 2 Teams in der 2. Liga haben. Also ich glaube, da muss noch viel Wind durch Hütteldorf wehen, bis man bis man halt stabiler wird und dann halt eben nicht einmal Dritter, einmal Achter wird. Wäre jetzt so meine Analyse.
Ja, gibt natürlich viele, viele Wahrheiten, ne? Und das Vergleichen miteinander habe ich eh schon zu Beginn gesagt. Das ist natürlich auch immer wieder ein wirtschaftlicher Aspekt. Ich finde, dass der ein oder andere Transfer in der Vergangenheit durchaus auch im Nachhinein sehr, sehr positiv zu bewerten ist. Also wenn man jetzt Richard Stellinger beispielsweise hernimmt, den hat man auch für, ich glaube, 500.000 damals von Werder Bremen geholt und war sehr skeptisch und hat man schon fast abgestempelt und heute ist er ja, wahrscheinlich einer der heißeren Dortmund-Transferaktien. Boli, finde ich, ist ein toller Transfer. Galvao hat man wieder verkauft, war ein guter Transfer. Also es sind schon auch, sind auch Transfers dabei, die durchaus positiv zu bewerten sind. Christoph Gnasmüller darf man nicht vergessen, der finde ich, ja, mit die positivste Erscheinung ist, neben Marvin Boxmann auch, der auch ein guter Transfer war. Also es sind schon gute Sachen auch dabei. Das darf man dann bei aller Kritik gar nicht vergessen. Aber natürlich hätte man sie speziell von den teuren Transfers, wo man wirklich bereit war, viel Geld für Rapid zu investieren, hätten sie wahrscheinlich alle Verantwortlichen und Fans mehr erwartet. Aber das ist halt einmal das Risiko in dem Geschäft, das du zu tragen hast, dass du eben bei aller Liebe und so viel du auch investierst, garantierst, dass der Spieler sich wohlfühlt und performt.
Meine, aller Wahrscheinlichkeit nach, Sie haben halt ein bisschen mehr Erfahrung im Trainergeschäft, könnten wir eigentlich schon sagen, 6 Punkte aufzuholen und ein Torverhältnis, wenn das erste Spiel Red Bull Salzburg ist, scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Kann man sagen, dass vielleicht das Antreten in der Qualifikationsgruppe auch etwas von einem reinigenden Sturm oder so ähnlich haben kann, dass man sagt, okay, wir haben jetzt wirklich viele, viele Dinge nicht so gemacht, wie sie sein sollten. Wir gehören definitiv nicht zu den zweiten bestsechsten Vereinen des Landes. Kann das auch eine Chance sein, wenn man dann so eine richtig schlechte Saison auch spielt, dass man sich wieder ein bisschen einnordet, ein bisschen mehr fokussiert? Weil das beobachtet man auch immer wieder, vor allem auch bei kleineren Mannschaften, jetzt um St. Pölten mal zu nennen, die spielen eine sehr, sehr schlechte Saison, waren de facto eigentlich dann halt auch abgestiegen, wenn da nicht die Ligareform ist, und arbeiten da noch gleich viel fokussierter. Also kann ein schlechter Ausgang nach 22 Runden für Rapid auch eine Chance sein.
Durchaus. Jedes Scheitern bietet ja nicht nur Rapid, sondern uns allen, jedem Menschen, jedes Scheitern bietet dir eine neue Perspektive und die Möglichkeit, die wieder neu zu ordnen, neu aufzustellen. Aber so weit ist es ja noch nicht. Also es ist jetzt nicht unmöglich, es ist eine sehr schwierige Aufgabe, vor der Rapid steht. Und ich glaube, bei Rapid ist man trotzdem eher voll der Hoffnung, dass dieser reinigende Sturm, wie Sie es so schön bezeichnet haben, nicht eintritt, dass dieser Kelch an einem vorübergeht. Und das ist ja auch durchaus noch erreichbar. Ich würde da jetzt Rapid nicht vorschnell abschreiben. Wichtig ist, dass man sich auch bei einem Erfolg auch dann zusammensetzt und die richtigen Schlüsse zieht und eben nicht blenden lässt. Nicht nur aus Sicht vom SK Rapid, sondern generell als Einstellung finde ich es eher erstrebenswert, dass man auch im Erfolg die richtigen Schlüsse zieht, bescheiden bleibt und versucht, sie weiter zu entwickeln und nicht auf den Lorbeeren ausruht, die man vielleicht in einer Saison oder in zwei Saisonen dementsprechend erreicht hat. Also es braucht nicht immer ein reinigendes Gewitter. Ich glaube, wenn man den Fußball generell und auch in der Wirtschaft den Vergleich heranzieht, dass man die größtmöglichen Chancen auf Weiterentwicklung und Erfolg hat, wenn man eben im Erfolg bescheiden und demütig bleibt und die richtigen Schlüsse zieht und da gute Entscheidungen trifft.
Okay, dann kommen wir noch zu den zwei letzten Themen, die wir noch besprechen wollen, und zwar den Europacup. Rapid trifft auf Inter Mailand, Red Bull Salzburg auf Club Brügge. Was trauen wir diesen beiden Clubs zu?
Immer alles. Erstens einmal aus österreichischer Sicht natürlich schwingt ein wenig der Patriotismus mit bei beiden Mannschaften. Bei Red Bull Salzburg in diesem Bewerb ist man ja ohnehin geneigt zu sagen, dass alles möglich ist. Dieser Mannschaft ist ja wirklich alles zuzutrauen, bis hin zum Erreichen des Finales, beziehungsweise auch zum Gewinn dieses Bewerbs. Das ist dieser Mannschaft absolut zuzutrauen. Natürlich darf man aber nicht vergessen, dass man jetzt mit Club Brügge eine Mannschaft als Gegner wiederfindet, die schon auch imstande ist, in zwei Spielen diese Hürde zu meistern. Also da ist man natürlich gewarnt brauchen wir diese Aufgabe übernehmen, brauchen wir nicht übernehmen. Das ist bei Red Bull ist man selber so gescheit, dass man weiß, wie schwierige Aufgabe da auch anzukommen. Und dennoch glaube ich, dass Red Bull Salzburg auch in diesem Jahr absolut zuzutrauen ist, für Aurora in diesem Bewertungstor. Bei Rapid ist es natürlich so, dass ein Wiedererstand ist hinter Mailand, das Gegner vor der Brust ziemlich schwierig werden wird, dass es aber durchaus sein kann, dass mit der leicht neu adaptierten Spielweise, die der Typo auch mitgebracht hat, so sein kann, dass das etwas werden kann, was man meistern kann. Aber in 8 von 10 Spielen ist es wahrscheinlich so, dass Inter Mailand aufgrund auch der hohen individuellen Klasse, die sie haben, gegen Rapid durchsetzen wird. Aber wir alle kennen die Geschichte Rapid und die Geschichte Rapids im Europacup, und da waren immer wieder auch große Überraschungen dabei und coole Spiele. Und wir wissen alle Bescheid, auch aus österreichischer Sicht ist Rapid in der Außenseiterrolle, aber es ist ihnen zuzutrauen an einem richtig, richtig lässigen Tag, dass man da an zwei lässigen Tagen, dass man da die Überraschung schlechthin in der Europa League sein kann. Und, eher nur das letzte Auftreten von Rapid gegen Inter Mailand war ja auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, erfolgreich oder sehr gut anzusehen, sehr schön mit anzusehen.
Wir bleiben beim internationalen Fußball, weil man natürlich über K.O.-Spiele relativ wenig sagen kann. Das wäre jetzt ungefähr so, wie wenn wir darüber orakeln würden, wer den österreichischen Cup gewinnt. Ich möchte zum Abschluss noch 5 Minuten vielleicht über das Nationalteam sprechen. Vielleicht einleitend, so trainingsweltmeistermäßig in den Freundschaftsspielen alles richtig gemacht, dann eine sehr unangenehme Gruppe in der Nations League gehabt. Es gibt, nachdem ja ungefähr halb Europa an der Europameisterschaft 2020 teilnimmt, ungefähr 47.000 verschiedene Möglichkeiten, wie Österreich auch als Gruppenletzter noch zur EM fahren kann. Damit werden wir uns dann nächstes Jahr befassen können. Aber sprechen wir einfach mal ganz kurz darüber, was diese Gruppe G für uns bringt, weil es ist jetzt eine, selbst wenn es jetzt um nichts gehen wird, es sind 5 Gegner, man hat Glück gehabt, aus Top 1 Polen zu bekommen, da hätten ganz andere Gegner kommen können, aber ich habe so ein bisschen das Feeling wie bei der Nations League Gruppe, wo man so das typisch österreichische dann gehabt hat, ich sehe noch Bosnien, ich sehe noch Nordirland, das gewinnen wir locker. Jetzt haben wir wieder so eine Gruppe, wo man sagt, ja, Israel, Lettland, Mazedonien, Polen, Slowenien. Was aber anders ist, bei der Nations League hat der Teamchef noch gesagt, das wollen wir gewinnen. Und jetzt hört sich das nicht mehr ganz so danach an, obwohl, wie ich finde, Österreich, Polen jetzt, was die Einzelspieler betrifft, nicht unbedingt viel nachsteht. Also was muss denn Österreich, was muss das Nationalteam mit Franco Foda in der Gruppe G erreichen?
Wir alle reden. Es ist natürlich wie so oft oder wie so häufig, dass man dann in dieser Situation gern davon spricht, dass alles möglich ist. Ja? Ich sehe es ähnlich. Ich glaube auch, dass wir in Österreich über die Jahre hinweg jetzt echt eine Mannschaft am Start haben, die wirklich sehr talentiert zu sein scheint. Wir haben einen Trainer, der für ein hohes Maß an Organisation steht, der das gewisse Etwas als Trainer hat, diesen Respekt der Spieler auch zu genießen, dass wir auch eine hohe individuelle Klasse haben, wenn man jetzt Arnautovic und David Alaba beispielsweise anspricht. Ich glaube schon, dass man bei aller Bescheidenheit und der Demut, die man natürlich an den Tag legen muss und auch sollte, dass man sich schon ein Ziel setzen muss, um den Gruppensieg mitzureden. Also das ist eine ganz klare Zielsetzung und bin auch überzeugt, dass das alle Beteiligten genauso sehen, wenn auch offensichtlich nicht ganz so offensiv nach außen damit umgegangen wird.
Letzte Frage dazu, was es, glaube ich, brauchen wird, ist ein bisschen eine spielerische Steigerung, schon auch im Vergleich zur Nations League, oder?
Ja, wir haben dann aber auch gesehen, was möglich ist mit der österreichischen Mannschaft, wie Sie es vorher richtig angesprochen haben, in den Vorbereitungsspielen. Also wir haben Deutschland, auch wenn man dann im Nachhinein das vielleicht relativiert gesehen hat, durch die Auftritte von Deutschland, wir haben sehr gute Auftritte hingelegt, wir haben gute Spiele gemacht und wir haben durchaus Potenzial, auch als im Vorbereitung besser zu spielen. Das wissen alle Beteiligten, aber es gibt immer wieder, welche Schwerpunkte sind gesetzt worden in den Teamtrainingslagern, die man hat. Und irgendwann einmal muss ich dieses Puzzle dann ergänzen. Es muss sich alles zusammenfügen zu einem großen Ganzen und dann wird man Franco Foda auch an den Ergebnissen messen. Fakt ist aber auch, dass da zum einen Luft nach oben ist, was das spielerische Potenzial der Mannschaft betrifft und dass das die Mannschaft auch realisieren muss, um dann eben auch solche Ziele zu erreichen. Und da bin ich aber sehr zuversichtlich, dass, dass das wirklich auch so entsprechend dann von allen Beteiligten umgesetzt wird.
Okay, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort und das könnten wir eigentlich auch fast auf alle Vereine und auf alles, was wir besprochen haben, umlegen. Und damit bedanke ich mich recht herzlich, Oliver Lederer.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Minuten FM.